Rabe Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Guten Tag und herzlich willkommen zum Rabe Info vom Freitag, dem 23. März 2012. Heute mit folgenden Themen. Jugendliche im Rathaus. Gestern konnten Jugendliche ihre Forderungen an die Berner Politiker deponieren. We Make It. Die ersten Crowdfunding-Kulturprojekte der Schweiz können realisiert werden. Und Kuba im Wandel. Die sozialistische Regierung packt Reformen an. Am Mikrofon begrüßt Wilma Rall.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Wir kommen zuerst zu den Kurznachrichten heute von und mit Matthias Strasser.
Mohamed Mira ist tot. Der Attentäter, der in der Region Toulouse 7 Menschen getötet hat, wurde gestern von einer Kugel der Polizei tödlich getroffen. Zuvor hatte sich der Mann in seiner Wohnung verbarrikadiert. Spezialeinheiten der französischen Polizei belagerten das Gebäude während rund 30 Stunden. Bei der Erstürmung der Wohnung gestern Mittag sei die Situation eskaliert. Der Täter habe wie wild um sich geschossen, erklärte der französische Innenminister Claude Guéant. Die Polizei erwiderte das Feuer. Mitarbeiter der Anti-Folter-Kommission begleiten ab Juni Ausschaffungshäftlinge. Sie fliegen als unabhängige Beobachter mit, wenn Migranten ohne Aufenthaltsbewilligung in ihre Heimatländer zurückgeschafft werden. Die Beobachter der Anti-Folter-Kommission lösen diejenigen vom Evangelischen Kirchenbund ab. Vor etwa einem Jahr hat die Schweiz eine EU-Richtlinie übernommen. Seither müssen Ausschaffungen von unabhängigen Beobachtern begleitet werden. Die Zürcher Staatsanwaltschaft hat im Haus von Christoph Blocher mögliches Beweismaterial gefunden. Dies sagte der zuständige Staatsanwalt gegenüber 10 vor 10. Gegen Blocher wurde ein Verfahren eröffnet. Es soll klären, ob Blocher in der Hildebrand-Affäre im vergangenen Dezember ordnungsgemäß gehandelt hat. Konkret geht es um eine Verletzung des Bankengeheimnisses. Blocher soll geheime Bankdaten von Hildebrand weitergegeben haben. Blocher seinerseits beruft sich auf die Immunität, die er als Bundesparlamentarier besitze. Die Berner Fachhochschule BFH bleibt dezentral. Der bernische Grosse Rat will die Standorte in Bern, Biel und Burgdorf beibehalten und stellt sich damit gegen den Entscheid des Regierungsrates. Dieser wollte die BFH in Bern und Biel konzentrieren. Biel und Burgdorf freuen sich, dass auch bei ihnen weiterhin Bereiche der BFH untergebracht sind. Die Stadt Bern aber ist enttäuscht. Sie wollte die Fachhochschule an einem Standort haben, und zwar in Bern. In der ganzen Schweiz würden die Fachhochschulen in den wirtschaftlichen Zentren konzentriert, meinte der Berner Stadtpräsident Alexander Cepet. Trotzdem habe der Grosse Rat regionalpolitischen Überlegungen mehr Gewicht gegeben. Und noch zum Wetter. Heute ist es sonnig und sehr warm, bei bis zu 19 Grad. Auch am Wochenende ist es wunderbares Frühlingswetter mit viel Sonne. Mit einer schwachen Brise steigen die Temperaturen auf bis zu 17 Grad.
95,6. Rabe Info.
Sie hören das Rabe Info, wir kommen zu unserem ersten Beitrag. Gestern konnten Jugendliche aus dem Kanton Bern am Berner Jugendgrossratstag teilnehmen. Dieser wurde bereits zum 10. Mal durchgeführt. Offensichtlich hat das Modell Erfolg. Matthias Strasser hat sich im Rathaus umgehört.
Es wurde eifrig diskutiert gestern im Berner Rathaus. Aber für einmal waren nicht nur Grossrätinnen und Grossräte vor Ort, sondern auch Jugendliche zwischen 15 und 20 Jahren. An der 10. Ausgabe des Berner Jugendgrossratstages konnten sie sich mit den Vollblutpolitikern austauschen. Hans-Peter Elsinger, Mitorganisator des Anlasses, erklärt die Idee des Jugendgrossratstages.
Also die Idee ist ja, dass Grossräte, Grossrätinnen direkt Originalton hören von Jugendlichen. Und wir laden in etwa 100 Jugendliche ein.
Eine dieser Jugendlichen ist Rebecca Zwiegart. Sie hat sich für die Gruppe Energiepolitik eingeschrieben. In dieser Gruppe hat sie mit ihren Kolleginnen und Kollegen Fragen an die Politiker formuliert. Später konnte sie diese Fragen direkt an die Grossräte stellen. Von ihr und ihren Kollegen wollte ich wissen, weshalb sie am Berner Jugendgrossratstag teilnehmen.
Ich denke, es ist wichtig, dass sich Jugendliche auch interessieren und ihre Meinung sagen kommen, weil wir schlussendlich dann mit den Entscheidungen leben müssen.
Ich finde es wichtig, dass man die politisch interessierten Jugendlichen auch fördern kann. So.
Politik betrifft jeden und es ist eigentlich wichtig, dass sich alle dafür interessieren.
Eine Grossrätin, die gestern den Kontakt zu den Jugendlichen aktiv suchte, war Nadine Massart. Die SP-Politikerin erklärte, warum sie sich für den Berner Jugendgrossratstag Zeit genommen hat.
Ja, ich erachte diesen Austausch mit den Jungen als sehr wichtig. Es sind sehr interessierte junge Menschen. Sie haben gute Fragen, stellen diese Fragen und ich habe die Diskussion als sehr wertvoll erlebt. Es ist sehr wichtig, dass wir die jungen Menschen ernst nehmen, sie mit einbeziehen, auch in die politischen Prozesse. Deshalb engagiere auch ich mich.
Und ernst genommen wollen auch die Jugendlichen werden. Sie wollen nicht nur mitdiskutieren, sie wollen etwas bewirken können, wie Rebecca Zwickart erklärt.
Also ich denke, wir können helfen, sinnvolle Lösungen zu erarbeiten oder Denkanstöße zu geben.
Trotzdem stellt sich die Frage, wie viel die Jugendlichen effektiv bewirken können. Zwar wird das politische Engagement von interessierten Jugendlichen mit Projekten wie dem Berner Jugendgrossratstag gefördert, direkt Einfluss nehmen auf die Politik können die Jugendlichen aber nicht. Das weiß auch Nadine Massart. Trotzdem bringe der Jugendgrossratstag viel und Nadine Massart gibt den Jugendlichen ein Versprechen mit auf den Weg.
Die jungen Menschen können aufzeigen, was ihre Ideen sind, was auch ihre Fragen sind, vielleicht auch ihre Bedürfnisse. Wir nehmen die soweit möglich natürlich auf und bringen die auch ein in der künftigen kantonalen Politik. Und vor allem, was sehr wichtig ist, ist, dass es auch einen generationenübergreifenden Dialog gibt. Es gibt ja auch sehr viel ältere Grossratsmitglieder. Und ich denke, das ist sehr wichtig, dass man wirklich voneinander auch lernt und auch profitiert.
Sagt Nadine Massart. Sie suchte gestern als Vertreterin der SP und Juso-Fraktion den Kontakt zu den Jugendlichen. Der bernische Jugendgrossratstag wurde in diesem Jahr zum 10. Mal durchgeführt.
Rabe Info 95,6.
Einmal mehr wird in gewissen Kreisen heftig gestritten. Das Thema Kulturförderung bewegt die Geister in der Schweizer Kulturszene. Pro Helvetia-Direktor Pius Knüssel hat in einem Aufsatz gefordert, man müsse die Subventionen für die Hälfte aller Kulturinstitutionen streichen. Einmal mehr wird nun darüber gestritten, welche Kultur soll vom Staat und von den Kulturstiftungen gefördert werden und welche nicht. Einen etwas anderen Weg als die traditionellen Kulturförderer geht das sogenannte Crowdfunding. Wie wir letzten Dezember im Rabe Info berichtet haben, gibt es diese Form von Kulturförderung nun auch in der Schweiz. Nach einem Vierteljahr Anlaufzeit zeigt sich, dass Suchen nach Kulturförderern via einer Internetplattform funktioniert, wenigstens zum Teil. Michael Spahr hat die Details.
Die Gruppe Death by Chocolate kann das erste interaktive Musikvideo der Schweiz drehen. Auf Ostern erscheint ein neues Rezeptbuch von Köchen der Zürcher Gastroszene und eine Modekollektion mit Sommersprossen drauf kann entstehen. Alle Projekte sind dank der Crowdfunding-Plattform WeMakeIt zustande gekommen. Dort können Kulturschaffende ihre Projekte vorstellen, wünschen, wie viel Geld sie brauchen und wann das Geld da sein muss. Wer einen gewissen Betrag spendet, erhält dafür etwas zurück. Halbe Sachen gibt es nicht, erklärt der Künstler und Gründer von WeMakeIt, Johannes Gies.
WeMakeIt funktioniert nach dem System All or Nothing. Das heißt, den Betrag, den ein Künstler am Anfang seiner Kampagne nennt, den er sammeln will, sagen wir, dass 3.000, 5.000, 10.000 Franken sind, den muss er innerhalb der festgesetzten Frist, die er gewählt hat, muss er erreichen. Das heißt, wenn er den Betrag nicht erreicht, dann fließt überhaupt kein Geld. Es wird auch nichts abgebucht bei den Unterstützern. Wenn er es hingegen erreicht, den Betrag, dann hat er das Geld am nächsten Tag.
Dass das System so einfach funktioniert, ist nicht selbstverständlich. Viele Projekte auf WeMakeIt haben es nämlich nicht geschafft. Auch auf der anderen Schweizer Crowdfunding-Plattform 100days.net machen nur die wenigsten Projekte das Rennen. Trotzdem ist Johannes Gees von WeMakeIt zufrieden damit, dass diese neue Kulturförderstrategie ins Rollen gekommen ist.
Mittlerweile sind 9 Projekte sind bereits erfolgreich abgeschlossen und die sind auch ausbezahlt, ja.
Und die Leute haben schön brav bezahlt, auch die es versprochen haben.
Technisch gesehen läuft das ein bisschen anders. Das heißt, man macht eine Zusage, respektive im Moment ist es noch so, dass es wirklich im Moment, wo man die Zusage macht, auch abgebucht wird. Wenn das Projekt nicht erfolgreich ist, dann wird das Geld einfach wieder zurückgebucht. Also man kriegt das wieder zurück, muss dann nichts weiter machen, es kostet auch nichts. In Zukunft, so ab Anfang Mai wahrscheinlich, vielleicht ein bisschen vorher, wird es so sein, dass man einfach eine Zusage macht und im Falle eines Erfolges, im Falle, dass das Projekt erfolgreich ist, wird das Geld dann automatisch von der Kreditkarte abgebucht. Braucht man auch nichts weiter zu machen.
Kulturfördern ist also einfacher geworden, doch Kulturschaffen ist für viele nach wie vor ein existenzielles Problem. Nur eine kleine Minderheit überlebt dank dem Musikmachen, Filmedrehen, Romanschreiben oder Kunstschaffen. Wer nicht in großem Maß verkaufen kann, kann wenigstens zuweilen auf Kulturförderung hoffen. Doch auch hier ist das Geld meistens knapp. Die Tendenz geht eher Richtung Kürzen, denn auf politischer Ebene haben Kulturschaffende im Vergleich zu anderen Branchen eine eher kleine Lobby. Ist Crowdfunding also die Rettung in der Not? WeMakeIt-Betreiber Johannes Gees sieht das gar nicht so.
Wir gehen nicht davon aus, dass die Stiftungen oder die städtischen, die kantonalen, die Bundessubventionen oder Förderungen obsolet werden. Das ist überhaupt nicht unsere Idee. Was wir hingegen glauben, ist, dass WeMakeIt zu einer sehr attraktiven Plattform wird, wo eben sich auch in Zukunft Stiftungen daran beteiligen können. Also ich denke, es ist ein sehr attraktives Schaufenster, wo man Projekte entdecken kann, wo man Projekte fördern kann. Und so gesehen ist es einfach eine Erweiterung der Möglichkeiten der Finanzierung von Kultur.
Sagt der Künstler und Gründer der Crowdfunding-Plattform WeMakeIt, Johannes Gees. Die Links zu den beiden Crowdfunding-Plattformen der Schweiz gibt es auf unserer Internetseite rabe.ch unter der Rubrik Rabe Info.
95,6 Rabe Info.
Kuba ist im Wandel. Nicht nur Veränderungen im Landesinnern zeichnen sich ab, sondern auch außenpolitisch versucht das sozialistische Land neue Wege einzuschlagen. Eine wichtige Rolle könnte dabei allenfalls das Erdöl spielen. Über die aktuelle Situation in Kuba hat Coloradio Dresden mit Harald Neuber gesprochen. Er ist Journalist von amerika21.de und schreibt für die Prensa Latina.
Es ist in Kuba so, dass seit einigen Jahren verstärkt eine Reformdebatte geführt wird. Im vergangenen Jahr gab es den 6. Parteitag der regierenden kommunistischen Partei. Da ging es maßgeblich um die Wirtschaftsreformen. Und es gab dann Anfang dieses Jahres in Folge einen Parteikongress. Dort wurde vor allem die politische Rolle der kommunistischen Partei diskutiert. Diese beiden Veranstaltungen, der Parteitag und der Parteikongress, haben, denke ich, die Eckpunkte für ein staatliches Modernisierungsprojekt festgelegt. Sie haben vor allem die Rolle der Partei neu definiert. Die Partei solle sich, hieß es da, nicht in die Wirtschaftsführung mehr einmischen. Sie solle sich auf ihre originäre Rolle als Avantgarde-Organisation, Vorfront-Organisation beschränken.
Solche Reformen, die gehen ja nur in aller Regel auch mit Brüchen einher. Wo stellen sich da jetzt im Moment Brüche dar?
Zunächst einmal gibt es Brüche ganz eindeutig in der politischen Kultur des Landes. Es wird mehr auf Eigeninitiative gesetzt im Unternehmerischen. Es ist die Rede von über 1 Million Leuten, die aus dem Staatsdienst freigesetzt werden sollen und in die Selbstständigkeit wechseln sollen. Und das ist ein Bruch, der hier zu beobachten ist.
Junge Menschen verorten sich ziemlich häufig transnational. Viele versuchen eben auch in einem anderen Land mal für eine Weile Fuß zu fassen, gegebenenfalls mit einer Rückkehrabsicht.
Es gibt eine starke transnationale Vernetzung. Eines der Paradoxer in Kuba ist ja, dass die Jugend durch das hervorragende Bildungssystem einen hohen Bildungsstand hat. Es gibt eine sehr hohe Quote von Hochschulabschlüssen. Das Problem ist aber, dass wenn diese Jugendlichen dann ihren Hochschulabschluss haben, gibt es keine adäquaten Perspektiven auf dem kubanischen Arbeitsmarkt. Und das bedeutet, dass zunehmend eben Jugendliche ins Ausland gehen. Das ist auch einhergegangen ab den 90er Jahren mit einer Enttabuisierung. Es gibt inzwischen einen migratorischen Status, der nennt sich PRE. PRE ist eine Abkürzung PRE für Permiso de Residencia en el Exterior, also Erlaubnis zum Aufenthalt im Ausland. Das bedeutet, man kann einige Jahre ins Ausland gehen und kann dann auch wieder ganz normal nach Kuba zurückkehren, was eben nicht immer so war.
Vielleicht noch zu diesen Versuchen, die internationale Zusammenarbeit zwischen latein- und südamerikanischen Staaten zu vertiefen. Nun ist Kuba ja mit dem Hauch von Oldschool-Sozialismus umweht gewesen. Wie positionieren die sich zu diesen Netzwerken und in diesen Netzwerken?
Also es gibt einen regen Austausch zu den Staaten Lateinamerikas, dass Kuba inzwischen integraler Bestandteil der lateinamerikanischen und karibischen Gemeinschaft ist. Das bedeutet nicht nur, dass Kuba mit linksgerichteten Staaten zusammenarbeitet, sondern Kuba ist Mitglied der Rio-Gruppe, selbst konservativ und rechtskonservativ regierte Staaten Lateinamerikas haben sich für eine Aufnahme Kubas in diese Allianz ausgesprochen. Im Moment gibt es große Infrastrukturprojekte in Kuba und das zeigt, dass es wirklich starke wirtschaftliche und politische Beziehungen gibt zu den Staaten Lateinamerikas, aber auch zu anderen Staaten des Südens, zu afrikanischen Staaten. China hat rege Handelsbeziehungen und vor der Küste Kubas auf dem Festlandsockel wurden große Erdölvorkommen gefunden und der deutsche Botschafter in Havanna geht davon aus, das weiß ich aus Gesprächen mit ihm, dass dort 5 bis 20 Milliarden Barrel Erdöl zu finden sind. Und sollte sich das bewahrheiten, dann würde Kuba quasi über Nacht zu einem OPEC-Staat, zu einem erdölexportierenden Staat und hätte natürlich eine ganz andere Kreditwürdigkeit als bisher. Auch das ist eine Aussage des deutschen Botschafters. Das lässt auch so ein bisschen verstehen, warum Deutschland beispielsweise gerade nach Jahren der aggressiven Ablehnung der sozialistischen Regierung in Kuba nun ein Kulturabkommen abschließen will und sich auf Kuba zubewegt.
Einschätzungen von Harald Schneuber, Journalist von amerika21.de und Prensa Latina.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Das war's vom Rabe Info mit Beiträgen von Michael Spahr und Coloradio Dresden. Am Mikrofon verabschiedet sich Wilma Rall.
Rabe Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.